Herzlich willkommen zur 100. Episode des CEO Career Code. Hätte ich gedacht, dass es mal 100 Folgen geben wird? Nein. Anfangs war es mein Anliegen mit dem Podcast, ein paar relevante Fragen zum Arbeitsmarkt und ein paar von mir beobachtete Phänomene in der Karriere transparent zu machen, die vielen sonst verborgen bleiben. Ich denke, das ist gelungen. Ich freue mich auch heute noch über die zahlreichen und regelmäßigen Feedbacks, die mich erreichen. Ich kann mich noch erinnern, wie es gestartet hat, 2020, mitten in der Pandemie. Was den Rückblick für mich besonders macht und auch etwas mit Stolz erfüllt, ist der Selfmade-Charakter. Es war und ist kein Firmen-Podcast, in dem die Marketingabteilung supportet. Selfmade bedeutet erstens, alles entspringt nur meinen Gedanken und Beobachtungen. Auch wenn es um Recherche geht, führe ich die selbst durch. Und zweitens habe ich bis zur Folge 80 die Episoden noch selbst geschnitten. Aufnahme, Schnitt, Mastering und Upload fanden in Eigenregie am Wochenende oder bis spät nachts nach der operativen Arbeit statt. Ich entschied mich damals nicht für ein Langzeithobby, zumindest nicht bewusst. Der ursprüngliche Impetus war es, lediglich ein paar Episoden zu produzieren. Die positive Resonanz war jedoch der Antrieb, kontinuierlich weiter zu veröffentlichen. Viele anfängliche Themen haben sich dann in den späteren Folgen nochmal inhaltlich verschärft. Ein gutes Beispiel waren das Executive Power Paradoxon und der verdeckte Arbeitsmarkt der ersten Episoden, welche dann gebündelt in der Folge 70 aktualisiert verarbeitet wurden, in der ich vor allem darüber hinaus ein konkretes Vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt darstelle. Ähnlich wie auch die Folge 75 die Vertiefung und Umsetzbarkeit des strategischen Netzwerkens aus Folge 9 abbildet. Hier gibt es zahlreiche Beispiele, wie auch der Umgang mit Headhuntern sowie Insights aus dem Arbeitsmarkt immer wieder neu aufgegriffen und vertieft wurden. Mein Tipp an Sie, wenn Sie den Podcast aus Motiven der Jobsuche und Karriere verfolgen, sehen Sie sich gerne die Shownotes der ersten 20 Episoden an, denn darin wird erwähnt, wenn es neue, aktuellere Episoden, vielleicht auch mit konkreteren Tipps zu den behandelten Themen der jeweiligen Folge gibt. Wenn Sie durch den Podcast-Feed, zum Beispiel am Handy scrollen oder grundsätzlich treuer Zuhörer sind, wissen Sie auch, dass der Podcast Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene betrachtet. Von Social Hacks und Wirkungskompetenz, Psychologie bis hin zu Schlafforschung und weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen und Inhalten, die alle im Zusammenhang mit Karriere stehen. Besonders positive Resonanz erfährt diese ganzheitliche Betrachtung und auch die Content-Dichte der jeweiligen Folgen. Danke, dass Sie das in den Feedbacks an mich immer wieder anerkennen. So, mir wird aber auch immer wieder zurückgemeldet, dass man gerne mehr über mich als Person erfahren wollen würde. Ich habe das Thema um mich als Person vermieden, denn mein Anspruch war keine Selbstbeweihräucherung, sondern die beste Content-Dichte pro Podcast-Episode für die Zielgruppe abzubilden. In dieser Jubiläumsfolge kann ich der Bitte einmal nachkommen. Gelegenheit bietet auch, dass mein geschätzter Podcast-Kollege Chris Funk mich in seinem Vertriebsfunk-Podcast, nämlich zu seiner Reihe Das Geheimnis meines Erfolgs, interviewt hat. Das Interview werde ich im Folgenden für Sie abspielen. Es geht dabei erstmalig um meine Wenigkeit und Elemente meines Werdegangs im Headhunting, also um Einblicke in meine Karriere. Ich darf mich nochmal herzlich bedanken für die Treue, denn das ist der Motor für mich, den Podcast weiter zu betreiben. Wenn Sie seit längerem dabei sind, schreiben Sie doch gerne mal eine kurze Rezension, dauert vielleicht 2 Minuten, und lassen Sie mich wissen, dass es sie gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Das Geheimnis meines Erfolgs. In der Folge, das ist ja eine Interviewfolge, wo ich immer mir 10 Fragen vorgenommen habe, die schon relativ tiefgehend sind, würde ich sagen, wo ich mir Persönlichkeiten raussuche, die auch mich beeindruckt haben, von denen ich auch selber viel gelernt habe, mit denen ich schon lange in Kontakt bin. Und da gibt es schon Folgen mit dem Burak Hallmann, mit dem ich ja auch auf die Berge gehe als Mastermind, mit dem Vlad Jachenko gibt es eine, Stefan Wehrer, der Körpersprache-Profi, kannst du gerne auch nochmal gucken, ich packe das auch nochmal in die Shownotes rein. Sehr, sehr spannend, auch wie unterschiedlich diese Fragen beantwortet werden. Ne? Bernd Gerob, der Führungskräftecoach, hat sich auch den Fragen gestellt. Auch das war sehr, sehr spannend. Und ich finde es sehr, sehr interessant, was es für unterschiedliche Nuancen gibt. Und es geht ja eigentlich immer darum, was zu lernen daraus. Also was kann ich für mich da mitnehmen? Wie kann ich mein Leben besser machen? Wie kann ich ein besserer Unternehmer, bessere Führungskraft werden? Und da sind eine Menge Anreize drin. Und deswegen ist diese Folge hier ganz besonders spannend, weil ich hier tatsächlich einen Headhunter habe. Ein Headhunter, der sich auf die Top-Führungskräfte spezialisiert hat, der auch schon ja, ein alter Bekannter ist im Vertriebsfunk, der Dominik Roth. Und ja, heute wollen wir mal sehen, wie er sich mit den 10 Fragen schlägt. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
Vielen Dank, Chris, und auch für die nette und wertschätzende Einleitung meiner Wenigkeit.
Ja, ich hoffe, du bist bereit für meine 10 Power-Fragen, die ich auf dich abschießen werde.
Gerne.
Dann fangen wir doch mal so an. Also ich habe ja Headhunter gesagt, da wird es ja schon schwierig. Deswegen wäre die erste Frage so, wie erklärst du deiner Oma oder wie erklärst du einem Kind, was du eigentlich beruflich machst?
Interessanterweise habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich noch beide Omas lebendig in meinem Umfeld genießen darf. Deswegen kann ich das ganz einfach beantworten. Ich helfe Unternehmen dabei, gewinnorientiert zu wirtschaften, indem ich diese mit den richtigen Führungskräften ausstatte. Und ich helfe dann Menschen auch dabei, sich selbst beruflich zu verwirklichen. Also durch Headhunting, die Dienstleistung, über die wir auch sprechen und die wir gemein haben, Executive Career Coaching und auch Podcast.
Das war aber jetzt schon eher ein Pitch, aber wie würdest du es denn dem Kind erklären, was du machst?
Dem Kind würde ich erklären, es gibt Unternehmen, die haben dort verschiedene Mitarbeiter, die zusammen in einem Team arbeiten, so wie du ja auch im Kindergarten verschiedene Freunde und Freundinnen hast. Und da gibt es eben vielleicht die Erzieher, die ein Pendant dazu darstellen. Pendant würde ich natürlich nicht als Begriff nehmen. Ja, also ich würde sagen, du kennst ja deine Erzieher. Und solche Erzieher, die vermittle ich eben an verschiedene Kindergärten.
Sehr gut. Ja, das mit den Erziehern ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel bei Top-Führungskräften, ne? Das gehört auch mit dazu.
Gehört auch oft mit dazu, das ist richtig, ja.
Cool. Wie groß ist dein Team jetzt?
Wir sind jetzt hier in...
Dein Kindergarten?
Mein Kindergarten, mein eigener Kindergarten, da sind wir 14. 14 cool. Und im ja, ist ja schon Coaching sind wir auch noch mal ein paar.
Cool. Ja, ist auch schon ein großer Kindergarten.
Ist ein großer Kindergarten, weil das Unternehmen grundsätzlich hat 280 Mitarbeiter, die in der Beratung aktiv sind.
Ja, cool. Du bist ja jetzt Headhunter geworden. Was hättest du denn werden wollen, wenn es was Vernünftiges hättest werden sollen?
Ja, es gab halt nicht so viel zur Auswahl. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht den akademisierten Background, dementsprechend auch wenig Inspiration. Ich bin so der Erste, der studiert hat. Also mein Umfeld ist wenig akademisiert. Und das war auch so ein bisschen eine Haltung von meiner Mutter, dass es da mal jemand dazu bringen muss. Meine Eltern sind auch sind eben Ausländer sozusagen. Vielleicht nicht ganz im klassischen Sinne, aber sind hierher gekommen, auch mit einem Koffer. Und dann waren das alles Handwerker. Da ist es eben auch sehr schwer zu verstehen, was ich tue oftmals. Sagt man auch, das ist ja keine Arbeit. Ich meine, vielleicht kennst du das auch. dementsprechend wusste man aber sehr, sehr früh, dass ich mich der Historie nicht anschließen kann und die Berufslaufbahn im Handwerk nicht fortsetze. Denn ich habe 2 linke Hände. Und dementsprechend wusste ich erstmal gar nicht, was ich tun sollte. Und wenn du mich fragst, was wolltest du mit 18 werden, dann hätte ich gesagt, ehrlich gesagt, erstmal das Abitur schaffen. Ja, das war für mich erstmal die große Challenge. Ich habe das Step by Step betrachtet und hatte jetzt nicht so eine klassische Zukunftsvision.
Aber Träume? Vorbilder?
Träume, Vorbilder, würde ich sagen, da gehen wir jetzt in eine Richtung, die wäre eher bisschen später eingetroffen, denn ich hatte eine Affinität entdeckt. Denn es ist also schon sehr schwer, wenn du halt weder irgendwo dich handwerklich betätigst, noch hast du einen vielleicht intellektuellen Austausch, der dich dann auch fördert. Auch im soziokulturellen Umfeld war das weniger der Fall. Dementsprechend habe ich mich dann ein bisschen in Bücher vielleicht vertieft. Ich war überhaupt keine Leseratte, sondern ich hatte nur eine Richtung, die mich interessiert hat, und das war die Psychologie. Ja, also irgendwie bin ich da zugekommen, C.G. Jung mal anzulesen, Seligmann, Kahnemann, das waren so die Dinge, die mir gefallen haben, dann da mich einfach bereichert. Und ich würde sagen, wenn ich von Vorbildern dann spreche, dann wären das nicht meine Vorbilder, aber es wäre die Richtung, in der ich mich verwirklichen wollte. Also da war ich mir schon ziemlich im Klaren. Wirtschaftspsychologie war dann so ein naheliegendes Studium mit wirklich Schwerpunkten Psychologie. Und da eben ganz das Nischenfeld ist die Sozialpsychologie. Das entspricht wirklich meiner Interessenssphäre zu 100%.
Okay. Und wie ist es dann tatsächlich denn zum Personalberater gekommen? Was waren da so die entscheidenden Punkte?
Ja, ganz profan gesagt, was verdient man denn als Psychologe und in welche Berufe geht man da rein? Welche Möglichkeiten hat man, um da überhaupt, sage ich jetzt mal, ein solides Gehalt zu beziehen, wenn man schon studiert hat? Und da gibt's nicht viel. Da bleibt nicht viel übrig. Ja, also viele meiner ehemaligen Kommilitonen, Kommilitoninnen sind dann Therapeuten geworden. Das lag mir dann schon etwas fern. Und auch wenn du hier hinten siehst, so von Freud die Werke, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, also die Affinität bleibt erhalten, aber ich wusste, damit lässt sich jetzt nicht unbedingt, lassen sich keine wirtschaftlichen Ziele so verfolgen. Und dementsprechend bin ich in der Personalberatung gelandet, weil es war gar keine Intention in der Form, sondern eine Bekannte von mir war damals bei Gemini Executive. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja.
Ja.
Und die hatten ein sehr harsches Auswahlverfahren, das mir aber entsprochen hat. Diese Challenge hat mir gefallen. Man hat mich in einen Raum gesetzt mit einem Telefon und mit einer Liste. War kein Telefonbuch, sondern es war schon eine Liste. So modern war man damals. Ja, und hat dann was ausgedruckt. Und dann sollte ich die Head of Controlling Kontaktdaten aus möglichst vielen Unternehmen generieren. Also den erstmal identifizieren über einen Telefonident. Ja, und dann eben auch noch die Kontaktdaten generieren. Und das ist mir überdurchschnittlich gut gelungen. Dementsprechend habe ich gemerkt, vielleicht habe ich ja eine vertriebliche Fähigkeit in die Richtung und dachte mir, da kann man mal starten. Ich habe dann nicht dort gestartet, denn mir hat das nicht so ganz zugesagt, jetzt die Kultur, muss ich sagen, aber es hat mich in die richtige Richtung getrieben. Und warum jetzt Personalberatung und explizit Personalberatung und nicht nur Headhunting ist, weil ich hier genau diese Interessensphäre vereinbaren kann und mich beruflich verwirklichen kann, wenn es um Management-Diagnostik geht und Auswahl-Assessments, Potenzialanalysen. Also das Thema Eignungsdiagnostik ist ja letztlich die Manifestation der Psychologie in der Wirtschaft. So würde ich das zumindest formulieren. Und dementsprechend fühle ich mich da wohl und beheimatet.
Okay, das heißt, du hast nach dem Studium bist du auch direkt in die Personalberatung eingestiegen.
Genau, ich habe mal im HR kurze Zeit auch verbracht, intern, aber ich sag dir ganz ehrlich, damit konnte ich mich null identifizieren.
Okay, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Wir müssen uns ja im Leben immer wieder mit dem Konflikt auseinandersetzen. Bleibe ich jetzt da dran?
Ja.
Also zum Beispiel beim Studium, mache ich das weiter? Ist es so doof? Ist es so schwierig und so weiter? Oder auch im Job, ne, dass man sagt, hey, mache ich das weiter, es macht eigentlich keinen Spaß oder so weiter, aber gibt es vielleicht eine Perspektive? Also bleibe ich dran oder höre ich besser auf? Ne? Und das ist ja immer ein Konflikt, also und es ist auch nie 100% richtig oder falsch. Also manche Sachen muss man einfach durchhalten, aber es gibt ja auch viele Leute, die irgendwas viel zu lange machen, also eigentlich viel zu lange durchhalten, obwohl sie sich in der Sackgasse befinden. Kannst du das aus deinem Leben wiedergeben oder vielleicht auch aus deinem Berufsalltag, wie du mit so einem Konflikt umgegangen bist oder wie andere Menschen damit umgehen?
Wenn wir die Frage ein bisschen klarer konturieren, geht es darum, dass man sich manchmal vielleicht verrannt hat, also in Themen verrannt hat und merkt, da gibt es aber eigentlich gar kein ROI, ohne dass also wirklich Scheuklappen entwickeln.
Zum Beispiel, also aber es kann ja zum Beispiel sein, also ich mache immer das Beispiel, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, da musstest du ja diese Grundausbildung machen. Das war extrem, also eine komplett neue Umgebung, sehr unangenehm. Viele Leute haben da eigentlich aufgegeben, aber du musst eigentlich durch diese Grundausbildung durchgehen, damit du die coolen Sachen machen konntest. Also ich war tatsächlich bei einer Spezialtruppe bei den Fallschirmjägern, also damit ich aus dem Flugzeug springen durfte, musste ich halt durch diese Grundausbildung durchgehen und ich wusste, okay, du musst halt nur diese 3 Monate durchhalten und wenn du das schaffst, dann wird es spannend. Ne? Das heißt, ich musste das durchhalten. Ne? Das ist der eine Punkt, wo du sagst, ich muss das unbedingt durchhalten, damit ich da hinkomme, was ich haben will. Ich muss ein Studium machen, damit ich mir danach einen Job suchen kann, wie ich das möchte. Aber du hast ja oft dann den Fall, das kennen wir ja auch als Personalberater, dass Leute sagen, ja, ich mache den Job jetzt hier seit 5 Jahren, der ist totale Kacke, ich hasse den eigentlich, aber ich habe keine Alternative oder bis zur Rente sind es nur noch 10 Jahre, ich halte das jetzt mal durch. Du kannst ja Sachen durchhalten, weil du sagst, ich habe ein Ziel vor Augen, aber manchmal muss man auch sagen, ich bin hier auf dem Holzweg, ich muss eigentlich da raus.
Zweiteres würde ich so nicht durchziehen natürlich, sondern wenn wir sagen, die Prämisse eines Ziels ist gegeben, also ich muss ein Ziel haben, ich möchte in 3 Jahren hier der beste Headhunter sein bei der Firma XY, so, und dementsprechend muss ich dann viel aufgeben und da durchhalten. Ich glaube, wenn es mir an das, was mir an handwerklichen Fähigkeiten mangelt, wurde kompensiert durch einen gewissen langen Atem, darf ich mal von mir selber behaupten. Also,
das ist das Durchhalten dann, ne?
Genau, also ich meine, das beginnt halt auf der einen Seite schon damit, dass man einem jungen Headhunter wie mir vielleicht auch zu früh immer durch mein Milchgesicht attestiert hatte, ich hätte keine Erfahrung im Leben. Ja, ich meine, ich habe mich da sehr früh auch auf C-Level oder auf Führungskräfte erstmal spezialisiert. Und es wäre für mich ein leichtes gewesen, diesem, sage ich mal, Need und diesen Low-Hanging Fruits nachzugeben. Schick mir doch mal ein paar Profile, die ihr in der Datenbank habt, vielleicht an Vertrieblern oder andere. Und das habe ich eben nicht gemacht. Das heißt, es war eine Durststrecke. Ich muss auch davon sprechen, dass ich mir das Business aufgebaut habe, auch das andere Business komplett aufgebaut habe, muss ich sagen, from scratch mit dem Coaching. Und ich kenne jetzt nicht viele Leute meiner Generation, die auch Nachtschichten gemacht haben, Videos geschnitten haben. Du kennst es vielleicht auch noch, wenn man da kein Team hatte und ich einen Videokurs letztlich zusammengestellt habe, sowohl konzeptionell, inhaltlich, 100% alleine bis zum Schnitt. Die Podcasts haben auch so gestartet. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass ich sehr viel aufgegeben habe für diesen Weg. Ich weiß es auch, ist auch sehr viel kaputt gegangen. Ja, aber wie du sagst, man hatte immer ein Ziel vor Augen und das ist die Prämisse.
Was meinst du mit kaputt gegangen?
Ja, vielleicht auch mal eine Beziehung, die daran gescheitert ist, weil meine damalige Freundin sicherlich nicht im Vordergrund stand. So, und ja. Da muss man eben auch, da findet man nicht viele, die das vielleicht auch mitmachen. Ja,
ja. Okay. Dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, das passt, glaube ich, auch ganz gut dazu. Man sagt ja, also es gibt so einen Spruch, der heißt, da wo der größte Schmerz ist, da liegt auch das größte Potenzial. Kannst du mit dem, also es gibt auch in dem Interview, waren die Antworten ungefähr 50-50. Also 50% der Leute haben gesagt, der totale Schwachsinn, das macht überhaupt keinen Sinn. Und 50% haben gesagt, ja, kann ich folgen diesem Satz. Wie würdest du das für dich beantworten?
Damit du mich nicht primest, würde ich gerne die Frage der ersten Kategorie oder der ersten Personen dann auch von dir beantwortet bekommen. Denn mich wundert es, ich wüsste nicht, wie man die Frage anders beantworten kann. Das ist ja meine subjektive Sicht darauf. Und zwar, ich gehöre zur zweiten Kategorie. No pain, no gain ist tatsächlich schon auch mein Leitsatz. Und das ist nicht nur im Gym der Fall oder in sportlichen Aktivitäten, sondern das kann man Mindset, aber auch marktgerichtet beantworten. Also wie gesagt, damals auch sich wirklich darauf zu konzentrieren, was ist der größte Schmerz des Unternehmens? Es ist einfach die Managementposition. Dort kann man die größten Chancen, hat man die größten Hebel. Wenn man hier eine gute Besetzung macht, hat man den größten Einfluss. Das ist der größte Schmerz. Genauso schwer ist es aber auch, da überhaupt hinzukommen und alles andere vielleicht liegen zu lassen. Ja, also auch, ich sag jetzt mal, ich würde sogar so weit gehen, dass wir auch noch neben Pain-Potenzial-Identifikation sozusagen noch ein weiteres Kriterium mit einbinden. Und das ist auch so ein bisschen die Unsexiness. Ja, also alles, was so sexy ist, möchte ja jeder für sich dann auch haben. Jeder, der BWL studiert, würde gerne im Marketing landen, aber wenige wollen in den Vertrieb. Ja, so. Und genauso ist es ja hier auch, wenn ich jetzt davon spreche, was wäre denn, ich habe mir das damals auch überlegt, was ist denn nicht die Branche, die mir entspricht? Also in den ersten beiden Jahren habe ich mich auf die Bauindustrie konzentriert, obwohl ich dazu keine Affinität hatte. Aber niemand hat sich darauf konzentriert. Alle wollten für Microsoft und Softwarefirmen arbeiten. Das war total en vogue. Nur noch jeder war Technology- und CDO-Experte. Und ich habe dann gesagt, okay, das ist unbequem. Das ist auch schwer. Der Umgang mit den Leuten ist vielleicht auch ein anderer. Aber habe mich dann damit, habe da die ersten Jahre so verbracht und konnte danach den Switch eben auch machen. Und das war eine andere Entscheidung. Ja,
Ja. Also ich mache immer so Metaphern aus dem Sport. Also im Fitnessstudio, ich meine, der Muskel wächst eigentlich immer da, wo der Schmerz ist. Ne?
Ja.
Also wenn du den Muskel nicht erschöpfst, wächst er eigentlich nicht. Ne? Und das ist natürlich nicht in allen Fällen so. Also man muss jetzt nicht immer dahin gehen, wo es weh tut. Wenn man darüber hinausgeht, kann es ja auch dann zu einer chronischen Verletzung kommen. Habe ich auch alles schon gehabt. Das kann dir natürlich auch passieren. Aber ich sehe das auch oft im Vertrieb, wenn ich Coachings mache oder in Unternehmen, wenn ich mir die angucke. Meistens sind ja die Sachen, die wehtun, die werden nicht gemacht. Kaltakquise, ja. An Kunden dranbleiben, sich auch mal mit unangenehmen Kunden auseinandersetzen, mit Kunden, die halt nicht sofort Ja sagen. Das sind halt die Sachen, die nicht gemacht werden. Aber in dem Moment, wo sie es machen, sind sie dann halt auch bei Kunden, wo die anderen auch die Finger von lassen, wo halt auch ein großes Potenzial dann steckt. Ne? Also und das.
Ich denke, wir können das auch, wir sind uns da einig. Ich meine, ich kenne dich auch, hätte mich jetzt gewundert, wenn du zu einer anderen Kategorie gehörst. Aber es ist sowohl die höchste Rendite dort zu finden, als auch die geringste Konkurrenzdichte. Und in welchem Szenario habe ich noch mal so einen Blue Ocean? Das heißt, ich muss wirklich auf die Suche gehen nach Pains. Ich muss einfach mich danach ausrichten, was ist der Kittelbrennfaktor, der größte Schmerz, und dahin muss ich gehen.
Ja, und wie gesagt, oft sind ja auch die Sachen, wo ich selber vor zurückschrecke oder die ich selber ungern mache, wo ich sage, hey, aber wenn ich sie tue, dann bringt mich das halt am meisten voran. Das ist, wie du es vorhin gesagt hast, ne, dieses Identen, das ist ja das, wo eigentlich jeder, der früher in die Personalberatung wollte, durch musste, der musste dann halt sich da die Finger wund wählen und Namen rauskriegen und Telefonnummern und so weiter. Ne? Und du musstest da einfach durch. Also das war einfach das gehört ein bisschen zu der Frage davor, also durchhalten oder aufgeben. Ne? Du musstest einfach durch diese harte Phase durchgehen, um irgendwann dann mal Berater zu werden und andere zu haben, die für dich identen. Das gehört einfach mit dazu.
Genau, ja, genau.
Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem jüngeren Ich einen Rat zu geben, also vielleicht deinem 18-jährigen Ich, welcher wäre das und warum?
Nachdem ich da recht unreif war, würde das vielleicht nicht auf fruchtbaren Boden stoßen, aber ich würde es zumindest versuchen. Und zwar, also was man nicht früh genug starten kann, sind die Themen zu fokussieren, die in der Schule nicht gelehrt werden. Das klingt jetzt vielleicht wie so eine klassische Plattitüde gegen das Schulsystem. Darauf möchte ich aber nicht primär hinaus. Aber Soft Skills, Unternehmertum und Finance-Know-how sind eigentlich wirklich die drei tragenden Säulen im wirtschaftlichen Kosmos. Und die werden schulisch und akademisch auch nicht ausgebildet. Und da kann man nicht früh genug starten. Das heißt, konkret würde ich sagen, umgib dich, such dir einen Mentor, der in einem der Bereiche zumindest dir was beibringen kann. Ja, nimm dir Lektüren zur Hand. Und das hätte ich sehr viel früher schon machen müssen. Zum Glück habe ich es früh genug gemacht, denn durch die Psychologie kam ich dann auch zu solchen anderen Themen. Und wenn man meinen Podcast kennt, CEO Career Code, da versuche ich auch Karriere auf dieser Ebene, auf der ganzheitlichen Ebene zu betrachten mit verschiedenen Folgen. Aber genau das würde ich sagen.
Ja, ich habe gerade, als du das gesagt hast, sind mir auch so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Also ich glaube auch, dass du, dass man auch versuchen muss, die Referenzen zu verschieben. Ne? Also was gibt es denn noch für andere Leute? Was haben andere Menschen erreicht? Wie sind andere Menschen so drauf? Weil du lebst ja in deinem eigenen Mikrokosmos, meistens mit 18 auf einem geringeren Niveau. Es gibt natürlich Leute, die schon mental extrem weit sind, aber viele halt auch nicht. Und wir hatten jetzt im Februar eine Wandermastermind. Und da waren halt auch Immobilienunternehmer dabei mit einem Portfolio von ein paar hundert Millionen und so weiter. Und es war ein Finanzberater dabei, der ist jetzt irgendwie 25 oder sowas. Ne? Und wir machen am Ende immer so eine Feedback-Runde und da meinte er so, also für ihn wäre das größte Learning gewesen, er ist eigentlich der Held in seinem Umfeld. Alle denken, boah, du hast es geschafft, du bist mega gut drauf, Wahnsinn, was du schon alles gerissen hast und so weiter, wie viel Geld du verdienst. Und dann meinte er so, und heute habe ich gelernt, dass es ein Scheißdreck ist, wo ich...
Ja.
Das ist echt nur, ich bin eigentlich am Anfang der Treppe, nicht am Ende der Treppe. Ich habe gestern gedacht, ich wäre am Ende der Treppe. Jetzt habe ich gelernt, ich bin am Anfang der Treppe.
Ja.
Und es ist noch so viel möglich. Und ich glaube, diesen Möglichkeitsraum für junge Leute zu erweitern. Ne? Ich habe zum Beispiel meinen Neffen mitgenommen auf ein Seminar von Jürgen Höller. Mhm. Ne? Einfach mal, um dem mal so ein bisschen Input zu geben. Und das hat bei dem unfassbar viel ausgelöst. Na, also auch der wollte früher auch nie lesen, der hat danach angefangen, Bücher zu lesen und so weiter. Also ich glaube, sowas jemandem beizubringen, zu sehen, okay, was gibt es noch für Optionen im Leben, das ist, glaube ich, und das ist oft was mit Entwicklung und Arbeit zu tun hat, das ist, glaube ich, auch ganz gut.
Ich glaube auch, dass es diese Inspirationen bedarf und davon gibt es immer weniger. Ich meine, ich bin jetzt kein Jürgen Heller-Fan und so weiter, aber wenn man denen was Gutes attestiert, dann sicherlich, dass sie die Perspektive erweitern und so ein bisschen Mindset-Break machen. Ja, also das, glaube ich, kriegen die ganz gut hin. Ja, sowas in der Richtung. Das sind
ja. Also mir hat es auch jetzt, als ich bin ja erst relativ spät zu Jürgen Höller gekommen, mir hat das schon was gebracht, gerade zum Thema Glaubenssätze und so weiter und wie wir über uns selber nachdenken, wie wir mit uns selber sprechen und so weiter, die Sachen sind mir dann nochmal richtig, richtig bewusst geworden.
Okay.
Wenn wir über deine privaten und beruflichen Ziele sprechen, kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, ob du dir Ziele setzt und wie ist deine Strategie, die dann auch zu erreichen? Hast du da ein paar Tricks, die du mit uns teilen kannst?
Ja, klar. Also da bin ich, glaube ich, recht klassisch unterwegs mit High-Performer-Mindset. Also ich stecke mir die Ziele ein bisschen höher, als dass ich sie realistisch sehe. Zu Anfang,
wie machst du das? Machst du dann immer am Ende des Jahres, machst du dir einen Plan, was du erreichen willst?
Ja, ich spreche halt mit jemandem drüber, was wäre denn jetzt realistisch, sagen wir mal 10-15% Steigerung in dem und dem Bereich. Es geht nicht nur um Umsatz und numerische Ziele, es geht ja auch darum, also für mich ist High Performance ein Lifestyle, der sich auch erstreckt über verschiedene Lebensbereiche und auch berufliche Bereiche. Also nicht nur jetzt die Zahl, aber was man definitiv machen sollte, ist, man muss es irgendwie in Zahlen festhalten und messbar sein. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Das heißt, ich bin da ein Fan davon. Ich kann nicht ohne Ziel, da kann ich mich nicht motivieren. Also wenn ich kein Ziel habe, dann bin ich der faulste Mensch, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Dementsprechend, wenn ich ein Ziel habe, dann mache ich auch Nachtschichten. So. Das heißt, ich muss mich da selbst disziplinieren. So, das mache ich und dann addiere ich da einfach nochmal 30% drauf, nach dem, was realistisch ist. So gehe ich da vor. Und was ich machen möchte, das beruflich, ist tatsächlich schon nochmal das Headhunting-Business ausbauen, weiterhin hochwertige Positionen besetzen, weil ich da den größten Hebel sehe für die meisten Unternehmen. Und mit meinem Karrierecoaching, aber auch dem Podcast, einen Fingerabdruck hinterlassen, so ein bisschen im System, was Soft Skills angeht, Systematik des Arbeitsmarktes, über die keiner spricht. Ja, das wären weiterhin Ziele von mir. Privat sind wir jetzt in ein Haus gezogen, meine Frau und ich, und es würde jetzt hoffentlich, so Gott will, auch mal eine Kinderplanung anstehen. Ja, mehr ist da aber erstmal gar nicht angedacht.
Okay. Und brichst du die Ziele dann runter auf die einzelnen Monate, Wochen, Tage?
Wie machst du das? Nein, mache ich nicht. Also das würde dann tatsächlich zu viel Energie fressen. Ich mache es vielleicht im Halbjahr oder mal einen Monat, schaue ich, bin ich on track. Aber selbst wenn nicht, was ist denn die Konsequenz? Wenn ich 2 Monate nicht on track bin, dann kann ich ja nicht sagen, ach, das wird nichts mehr. Sondern wenn ich das jetzt im Wochentakt betrachten würde, würde ich öfter in diese Zweifelschleife kommen. Also ich bin kein Fan davon. Ich bin Fan davon, wenn du irgendeine Art Whiteboard hast, dann schreibst du da auf, das war's.
Ja. Okay, aber du musst ja irgendwie einen Soll-Ist-Vergleich machen. Das machst du dann auf Monats- oder Quartalsebene, hast du gesagt, ne?
Auf Monatsebene maximal, weiter runter würde ich nicht gehen.
Weil ich habe bei vielen Kunden, die setzen sich halt ein Jahresziel und dann gucken wir dann irgendwie Mitte des Jahres mal drauf und merken schon, hey, du bist schon so weit weg, du kannst es gar nicht mehr aufholen. Ja, du wirst es nicht mehr schaffen. Ne? Deswegen bin ich immer großer Freund, auch so eine leichte Planung zu machen, dass man am Anfang eigentlich die Ziele höher setzt als am Ende. Mhm. Ne? Meistens hast du so eine Hockeystick-Planung, du fängst mal langsam an und im letzten Quartal, wie ein Wunder, kommen dann die restlichen Zahlen zusammen. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht, deswegen sage ich eigentlich immer, du musst eigentlich am Anfang schon über ehrgeizig planen, damit du nach hinten ein bisschen Puffer hast. Und ich sehe das halt bei vielen Unternehmen, dass die dann halt, sagen wir mal, im ersten Quartal erstmal so ein bisschen, oh, das Jahr ist rum, jetzt machen wir erstmal ein bisschen ruhig. Und wenn du das erste Quartal verbaselt hast und schon deutlich drunter liegst, dann wird es halt extrem schwer, das aufzuholen. Ne? Dann hast du das zweite Quartal, wo du Gas geben kannst. Das dritte Quartal ist dann so ein Sommerquartal oft, wo dann eh nicht viel passiert. Und dann bist du schon im letzten Quartal, wo du meistens dann schon Auftragsvolumina hast, die du gar nicht mehr durchkriegst in dem Jahr. Das ist so der klassische Fall. Mhm. Deswegen bin ich ganz oft bei meinen Coachings dran, dass ich sage, hey, wir müssen das wirklich auf Monats- oder auf Wochenbasis runterplanen. Sonst kriegt ihr das nicht hin, gerade wenn du auch eine größere Mannschaft hast. Ne?
Also ich würde mal sagen, meine Leute führe ich auch in der Form eher. Ich kann nur so selbst nicht gut geführt werden, weil es es würde dann einfach ausarten. Ja? Ich meine, der Vorteil in unserem Business besteht ja darin, wenn wir jetzt über Umsatz sprechen, dass du durch wenige Mandate eigentlich einen recht hohen Umsatz schnell generierst. Das heißt, kleine Hebel machen große Unterschiede und darauf konzentriere ich mich. Das ist halt, ich würde eher so vorgehen, wenn ich jetzt wirklich viele Produkte verkaufen muss. Ja, wenn ich einfach alles so runterbreche. Aber man muss auch realistisch sein. Ich bin noch verhältnismäßig jung für die Personalberatung. Ich bin zwar sehr erfahren, über 10 Jahre mittlerweile, 350 Executive Searches, können jetzt andere nicht sagen, die Mitte 50 sind.
Nicht schlecht.
Trotzdem meine ich damit, ich habe sehr viel noch vor mir an Potenzial. Und wenn ich jetzt nur wöchentlich und monatlich die ganze tracken würde, bin ich dabei, würde ich vielleicht auch mal wieder was annehmen, was ich vielleicht ablehnen sollte. Also ich möchte auch in mich und meine Marke investiert bleiben. Und trotzdem das Ziel erreichen.
Da sind wir ja schon bei der nächsten Frage. Also gibt es denn in 10 Jahren noch Personalberater oder wird es dann alles von der KI gemacht? Mhm. Wie siehst du die Zukunft der Branche und welche Schlussfolgerung ziehst du für dich daraus?
Das ist eine sehr gute Frage und da würde mich dann auch deine Meinung interessieren, denn ich bin da nicht mehr Experte als du. Ich würde mal sagen, es gibt Elemente eines Personalberatungsprozesses, wenn es um die Rekrutierung geht, die redundanter werden und durch KI vielleicht auch gänzlich okkupiert werden. Damit gemeint ist sowas wie der Research, also das reine Identifizieren. Damals ging es tatsächlich um Cover Story und Telefonidents. Das ist überhaupt nicht mehr notwendig. Es ist genauso recht zeitaufwendig heutzutage noch auf LinkedIn die boolsche Suche zu bedienen, um dann durch den Algorithmus Profile zu finden. Ich glaube, das wird komplett übernommen werden, KI-gestützt. Auch solche vorbereitenden Elemente im diagnostischen Verfahren, also Persönlichkeitstests, werden sehr viel effizienter werden, sehr viel treffsicherer. Das Einzige, was bleiben wird, ist eben das Thema sowohl im vertrieblichen Sinne als auch in der Auswahl von Kandidatinnen und Kandidatinnen, dass hier Empathievermögen sogar stärker anwächst. Denn gerade weil sehr viel automatisiert ist, muss ich feinfühliger vorgehen und viel stärker herausfinden, worum geht es hier eigentlich. Ja, also das ist so das eine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vorauswahl nicht komplett übernommen werden kann von einer KI. Genauso wenig wie ein Assessment, denn das Assessment ist einfach letztlich auch hat einen generischen Charakter, egal wie individualisiert man das tut. Und ich muss da nochmal mit rein und das, was ich daraus bekomme, nur als Hypothese nehmen, um es dann zu validieren in einem Interview. Ja, das geht nicht anders. Genauso, ich sag immer, der Gedanke steht dahinter, dass in einer Welt, die zunehmend zu so einer digitalen Blackbox transformiert ist, immer bedeutender wird, menschlich Vertrauen aufzubauen. Das ist ja eigentlich, worum es geht. Je mehr wir KI-gestützt sind, desto wichtiger werden Soft Skills. Das ist eben nicht das, was viele denken, dass das übernommen wird und wir menschlich redundant werden. Im Gegenteil. Aber man kann solche Werte wie Analytik und so weiter, da sind wir Menschen auch nicht besser als KI. Die kann man gut abgeben.
Aber was bedeutet das dann für einen Personalberater?
Er wird nur noch in der Auswahlberatung, in der Diagnostik, und da sind wir ja sehr gut aufgestellt als führende Diagnostikberatung, da wird er nur noch tätig sein. Und ein bisschen auch in der Gewinnung und Überzeugung, also das ist der vertriebliche Aspekt. Ja? Aber nicht mehr in der Generierung von Profilen. Der Markt wird komplett transparent sein und diese KI-Tools sind ja dann auch günstig und erwerbfähig für jedes Unternehmen.
Ja, ich glaube, in die Richtung denke ich das auch. Mhm. Im Moment ist der Markt halt immer noch vollkommen intransparent. Ne? Du hast ja wie Leute, die sich bei Firmen bewerben, die sich damit nicht mehr erinnern können und so weiter. Also das ist ja ein vollkommen chaotischen Prozess im Prinzip. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass das durch KI natürlich deutlich transparenter wird, also die Positionen und die Anforderungen und die Menschen und ihre Skills. Ne? Dann glaube ich auch dabei, dass das Skills immer weniger wichtig werden, genau wie du das gesagt hast, ne, weil sich die Zeiten so schnell ändern. Also ob du jetzt irgendeine Programmiersprache kannst oder so, ist nicht so wichtig, wie kannst du eigentlich Aufgaben in Prozesse umsetzen, kannst du Computer dazu bringen, quasi dann diese Algorithmen aufzusetzen oder kannst du Teams leiten, kannst du Prozesse erkennen, also dass eher solche übergeordneten Sachen wichtig sind und ob Menschen zu Unternehmen passen. Also ich glaube, dass Unternehmen eine Persönlichkeit haben und Menschen eine Persönlichkeit und dass der Match, wie du auch gesagt hast, eher auf dieser Persönlichkeitsebene zusammenpassen muss. Also ich glaube, dass dieser Match viel wichtiger wird, als jetzt einfach nur Skills aufeinander. Hat er die Erfahrung, hat er das gemacht, aufeinander zu passen.
Das wird auch effizienter werden und das ist auch dankbar. Ein Track Record zu evaluieren ist eben was anderes, als eine Persönlichkeit zu evaluieren. Da kann man unterstützen durch KI, aber man kann sich kein abschließendes Urteil dadurch fällen.
Ja, und dann also im Vertrieb zum Beispiel, glaube ich, ist natürlich auch alles, was zwischenmenschliches Know-how ist, also kennst du die Kunden, weißt du, wie die Prozesse sind, weißt du, wie die Kunden da drauf sind, weißt du, was deren Probleme sind, wie die Branche sich bewegt, sowas wird natürlich echt extrem wichtig werden.
Ja, und natürlich auch in der sozialen Interaktion direkt, das ist, was ich meinte mit diesem digitalen Blackbox-Beispiel, dass man sagt, ich kaufe bei demjenigen, also man sagt ja auch, und so ticken wir Menschen auch, dass man, das weißt du besser als ich, man kauft bei dem Menschen und rechtfertigt es dann irgendwie so rational im Nachgang. Ja? Und diese rationale.
Aus dem Bauch.
Genau, man kauft, aber der Bauch wird nicht getriggert durch eine KI, sondern das wird nur durch menschliche Chemie erschaffen. Ja, und dementsprechend oder zumindest stärker dadurch getriggert. Und ich brauche aber trotzdem USPs, ich brauche trotzdem guten Marktresearch, bevor ich zu dem Kunden komme, muss mir da alle Informationen auf eine schnelle Art und Weise generieren. damit er sich auf der rationalen Ebene abgeholt fühlt und vor allem es danach auch so rechtfertigen kann, vor sich und vor anderen.
Ja, und auf der CEO-Ebene hast du halt natürlich die fachlichen Skills, aber du brauchst, glaube ich, auch immer mehr Leute, die dann auch die inspirieren, die führen und inspirieren können.
Und entscheiden können. Und das ist ja auch etwas, was wir derzeit auch merken. Durch diese Unsicherheiten zu manövrieren, ist extrem schwierig. Und ich kriege immer mehr den Eindruck, dass CEOs sowohl kandidatenseitig als auch unternehmensseitig nicht mehr entscheiden wollen. Ja, also ich meine, was geht damit einher? Compliance und irgendwelche anderen Regulatorien, die es einfach nur noch schwieriger machen. Und wenn KI da einfach einen effizienteren Entscheidungsprozess herbeiführt, hoffe ich, dass auch eine Entscheidung besser gefällt werden kann.
Ja, also ich sage meinen Leuten, also ich glaube, dass das natürlich teilweise helfen kann, aber ich sage meinen Coaches eigentlich immer, also ob du jetzt eine Entscheidung triffst oder, also entweder du triffst die Entscheidung oder die Entscheidung wird für dich getroffen, weil auch wenn du etwas nicht entscheidest, passieren ja Sachen um dich rum. Ne? Menschen verhalten sich und so weiter. Und man muss eigentlich immer sich klar sein, dass du auch für die Sachen verantwortlich bist, die du nicht tust.
Genau, gut gesagt.
Es ist ganz oft, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, ja, was sollen wir hier machen? Und der sagt dann, ja, weiß ich nicht oder kann ich nicht entscheiden, dann passieren immer ganz komische andere Sachen. Also die Entscheidung wird meistens dann doch gefällt, nur halt ohne deinen Einfluss darauf. Ne? Und dessen sollte man sich, glaube ich, bewusst sein. Und wie du sagst, ich glaube, Menschen, die willens und in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, immer mit der im Hinterkopf, okay, ich könnte auch falsch liegen, aber besser wir treffen eine Entscheidung, als wir lassen es halt vor sich hin dümpeln. Das erfordert natürlich auch Mut und Rückgrat und Inspiration, Mut und Rückgrat, das ist, glaube ich, das, was wir in der Zukunft viel mehr brauchen.
Genau, so ist es. Ja, aber dafür wird auch Zeit sein. Wir sind ja in meinen Augen gerade in so einer Transformationsphase, in der man nicht weiß, was zu tun wäre und wo es einfach sehr viel mehr Unsicherheit dadurch gibt. Wenn wir das abgeschlossen haben, dann erwarte ich aber auch, dass das dann in den Vordergrund rücken kann, was du gesagt hast.
Ja, ich bin mir nicht sicher, dass es dann einen Abschluss geben wird. Also wir werden, also die Veränderungen werden immer schneller kommen. Ich sage immer meinen Kunden, ihr müsst halt gucken, was ihr euch jetzt für einen Gain rauszieht. Ihr müsst jetzt nicht auf jedes Pferd draufspringen, das da draußen durchs Dorf rennt.
Ne? Sowieso nicht.
Aber ihr müsst halt gucken, okay, was davon könnt ihr nutzen, um jetzt einen Vorteil zu haben? Ne? Also mit welchen Sachen müsst ihr euch beschäftigen, damit ihr halt auch auf den Themen draufhockt, ne? um weiterzukommen. Und das ist natürlich immer eine Kunst, weil allein wenn du dich jetzt nur mal das Thema KI anguckst, da gibt es irgendwie 100.000 Tools, die vorgestellt werden und so weiter. Das kannst du natürlich alles machen. Da muss man natürlich dann auch, ja, ich glaube, Selektion ist natürlich auch immer eine Kunst, ne? sich auf die richtigen Sachen zu fokussieren.
Ne? Natürlich.
Ja. Thema Inspiration. Gibt es Bücher, Filme oder ein Buch und einen Film oder Persönlichkeiten, die dein Leben und deine Karriere grundlegend prägen oder verändern?
Wie gesagt, diese ganze gesamte Klaviatur der Psychologie hat mich sehr stark beeinflusst. Hatte ich ja auch schon dazu was gesagt. Wenn ich jemandem was empfehlen kann, dann wäre das Robert Cialdinis Buch Influence. Da, glaube ich, hatte ich den größten Nutzen zu in früheren Jahren schon draus gezogen. Gibt es ja auch jetzt schon eine Erweiterung im Sinne von Persuasion, glaube ich, heißt das neue Buch. Zumindest habe ich es jetzt angelesen. Also das wäre, glaube ich, etwas, was ich jedem erstmal als wirkliche fundamentale Basis ans Herz legen würde. Aber sonst gibt es keine Person, an denen ich mich orientiert habe und ich möchte so sein wie die.
Ja. Nee, man kann ja auch mal ein Stück nur von denen mitnehmen. Ne? Also das ist ja das Schöne, dass ich mir eigentlich von jedem was klauen kann im Prinzip. Aber Cialdini ist eigentlich, wenn mich jemand fragt, ich will mich mit dem Thema Vertrieb auseinandersetzen, dann ist eigentlich das sage ich, okay, die absoluten Basics.
Ja.
Das heißt auf Deutsch heißt es die Kunst des Überzeugens. Gibt es auch als Hörbuch, kann man eigentlich auch ganz gut hören. Ist auch immer noch sehr praxisorientiert. Ja. Da gibt es noch eine neue Auflage, die nochmal erweitert worden ist und so weiter. Also das sind so die 6-7 Gesetze, wie Menschen überzeugt werden können von was. Also Knappheiten, Reziprozität, Konsistenz und so weiter, die werden da sehr, sehr gut erklärt. Und du wirst in deinem ganzen Leben immer wieder auf diese Themen treffen. Also deswegen ist es ein sehr, sehr guter Tipp. Verlinke ich auch mal in den Shownotes. Gibt es auch einen Podcast zu, wo ich das vorgestellt habe. Könnte ich auch mal wieder verlinken.
Ja, das ist doch eine gute Idee.
Ja, dann kommen wir auch zum Schluss, mein Lieber. Hast du ein Motto oder ein Zitat, das dich in deinem Leben oder in deiner Karriere begleitet oder in diesem Jahr? Also ich habe immer so Jahreszitate.
Okay.
Also mein Zitat für dieses Jahr ist, auf Englisch heißt es, don't stop until you're proud. Also hör nicht auf, bevor du selber auf dich stolz bist. Das motiviert mich im Moment ganz stark.
Also ich würde es bei dem vorherigen Zitat dann belassen, no pain, no gain.
Du bist eher auf der Schmerzseite unterwegs, das merke ich schon.
Ja, ja, habe ich ja drüber mit dir vorher gesprochen, dass ich mich da beim Boxen verletzt habe am Wochenende. Und ja, aber irgendwie halt trotzdem war das gut, dass ich es gemacht habe. Ja.
Also ich muss dazu sagen, er hat sich nicht die Nase gebrochen,
nein,
und den Zahn ausgeschlagen.
Ja, also genau. Ist auch unspektakulär passiert, denn es ist bei einem Move meinerseits passiert. Ja.
Dementsprechend. Ja, ich glaube, die schlimmste Verletzung, die ich in den letzten Jahren hatte, war auch, ich habe einfach einen Schritt rückwärts gemacht und hatte einen Muskelfaserriss.
Wahnsinn.
Also das sind immer die unspektakulären Sachen.
Und ich muss sagen, wenn man Chris ein bisschen verfolgt, auch seinen Status bei WhatsApp und so weiter, er ist extrem fit, auch viel fitter als ich. Und wenn dir das sogar passiert, dann passiert es dem Besten.
Ja, ja. Das war aber auch in so einem Camp am dritten Tag. Da war ich eh schon so ein bisschen durch irgendwie. Mhm. Aber das ist schon merkwürdig, ja. Gut, den Rest der Woche habe ich dann humpelnd verbracht. Das war echt ein bisschen fies. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, innerhalb von einer Woche den Muskelfaserriss so weit zurückzubilden, dass ich ins Flugzeug gehen konnte und nicht humpeln musste. Das war schon ganz gut.
Sehr gut.
Und das war echt auch das war spannend. Die ganzen Therapeuten, die da mit waren und Trainer haben gesagt, das Beste ist, dass du halt trotzdem dich weiter bewegst. Also du hast jetzt ja unten eine Verletzung, manche Leute legen sich dann ins Bett, machen gar nichts mehr, aber in dem Moment, wo du den Rest des Körpers bewegst, also zum Beispiel konnte ich noch Oberkörpertraining machen und so weiter, wird der Heilungsprozess massiv gefördert von dem Teil, der stillgelegt ist. Mhm. Ja? Also das fand ich extrem spannend, auch ein gutes Motto. Dominik, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man mehr von dir erfahren? Du hast deinen Podcast erwähnt, hol uns da bitte nochmal ab.
Sehr gerne, vielen Dank auch für das Intro des kurzen Pitches. CEO, Career Code, drei Worte bei Spotify, Apple zu finden und dann gerne auch mal bei LinkedIn anschreiben. Ansonsten Headhunting-Dienstleistung Merkur Uval, wenn es um Management-Diagnostik oder Executive-Search-Anforderungen geht und wenn jemand als hochrangige Führungskraft sich auf den Arbeitsmarkt in die neue Umgebung begibt, dann gerne auch über das Executive Career Coaching mit mir in Kontakt treten.
Sehr cool. Also CEO Career Code ist der Podcast, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr spannend, wenn man mal sieht, okay, was brauche ich eigentlich, um da nach oben zu kommen? Wie muss ich mich ausstatten? Wie kann ich mich vorbereiten? Super, super hilfreich. Kann ich nur empfehlen, unbedingt mal reinhören. Ansonsten, Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dich als vielbeschäftigter Manager, dass du es geschafft hast, nochmal in unseren Podcast zu kommen und dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich fand es super, super spannend. Habe wieder eine Menge für mich mitgenommen und ja, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns auf die einen oder anderen Ebene unterhalten haben, oder?
Denke ich auch nicht. Und ich habe dir zu danken, Chris. War mir eine Ehre und weiterhin viel Erfolg bei dem Format. Kann ich wirklich empfehlen. Interessante Persönlichkeiten.
Ja, auf jeden Fall du. Klasse. Vielen Dank. Mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerin diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.